Gemeinschaft, das ist ja das Stichwort, unter dem wir in den letzten Wochen uns immer wieder unterschiedliche Texte aus der Bibel angeschaut haben, beziehungsweise angeschaut haben, was sagt Gottes Wort zu diesem Schwerpunktthema, was wir uns für dieses Jahr neben Versöhnung ja als Gemeinde gesetzt haben. Und heute kommen wir inhaltlich zumindest in dieser Themenreihe an den Abschluss, aber nicht an Thema Gemeinschaft, denn Gemeinschaft geht ja noch weiter. Das heißt jetzt nicht nur, weil wir heute das letzte Mal eine Predigt zu dem Thema haben, dass wir uns ab nächste Woche dann jetzt wieder hauen dürfen hier im Gottesdienst und ihr eure Boxhandschuhe mitbringt, sondern es wäre schön, wenn wir jetzt Gemeinschaft davon ausgehend weiter praktisch werden lassen, sei es beim herbstlichen Suppenessen oder ich weiß nicht, wenn ihr noch irgendwie den Garten umgraben müsst, dass ihr sagt, wir machen eine Grabparty, jeder bringt seinen Spaten mit und dann lassen wir es mal krachen im Garten oder Äpfel ernten oder keine Ahnung, was noch zu tun ist, Herbstspaziergang, Laterne gehen dann im November oder keine Ahnung, kleiner privater Weihnachtsmarkt mit dem ganzen Gedöns, was man noch wegräumen will vor dem Advent. Also Gemeinschaftsmöglichkeiten ohne Ende stehen vor der Tür. Und vielleicht hast du dich aber die ganze Zeit schon gefragt, ja, warum ist das eigentlich mit Gemeinschaft so zentral? Was soll das eigentlich? Warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Vielleicht finden wir dazu heute im Text aus dem Alten Testament nochmal einen ganz guten Hinweis. Einen Text eines Mannes, der ein sehr guter Beobachter zu sein scheint. Im fortgeschrittenen Alter schaut er auf sein Leben zurück und guck nochmal, was habe ich da eigentlich gesehen? Was tun Menschen eigentlich in ihrem Leben und was davon hat wirklichen Wert? Was trägt eigentlich? Welche Entscheidungen sind weise für das Leben? Und obwohl er, Salomo, ja König ist, wird er zum Ende seines Lebens auch zu einem Weisheitslehrer oder Prediger. Salomo beobachtet die Menschen und er kommt davon ausgehend zu verschiedenen Schlüssen im Buch Prediger. Vieles, was er sieht, bekommt diesen Stempel. Wer die Luther-Worte im Kopf hat, weiß, dass alles ist eitel. Alles ist vergänglich. Vieles ist vergänglich und hat keinen Ewigkeitswert. Und wie er so am Beobachten ist, kommt er auch auf das Thema Miteinander und Gemeinschaft von Menschen, sozialen Beziehungen zu sprechen. Und er zeigt uns dabei, wie eine tragfähige Gemeinschaft aussieht. Und ich lese uns aus Prediger 4 die Verse 7 bis 12 und ich hoffe, dass der Presenter funktioniert. Jawohl, da, sehr schön, danke. Prediger 4 die Verse 7 bis 12. Noch etwas Nichtiges sah ich unter der Sonne. Da lebt jemand ganz allein, hat keinen Sohn und keinen Bruder und doch hört seine Mühe nicht auf. Sein Auge wird am Reichtum nicht satt. Für wen mühe ich mich dann eigentlich und versage mir jeden Genuss? Auch das ist ein nichtiges und ein übles Geschäft. Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der hinfällt, und keiner ist da, der ihm aufhilft. Wenn zwei zusammenliegen, wird ihnen warm. Doch wie soll ein Einzelner warm werden? Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch zwei halten Stand und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Tragfähige Gemeinschaft, und Salomo gibt uns unter diesem Stichwort oder arbeitet anhand von drei Fragen, beantwortet uns drei Fragen zu diesem Thema. Warum wir Gemeinschaft brauchen, wie Gemeinschaft wirkt und was hilft, wenn Gemeinschaft schwierig ist. Zunächst mal, warum brauchen wir Gemeinschaft? Wie gesagt, Salomo schaut auf sein Leben zurück. Wir können nicht genau sagen, wie alt er war, als er dieses Predigerbuch geschrieben hat, wie er dahin gekommen ist, was ihn dabei bewegt hat. Aber es scheint ja, wenn man dieses Buch durchschaut, dass er eben ganz verschiedene Lebenssituationen anschaut und das beurteilt, wo Menschen auf der Suche nach etwas sind, was wirklich zählt. Und Salomo kommt dann ja ganz zum Schluss und auch am Anfang dieses Buches schon mal zu diesem Ausspruch, zu dieser Feststellung, die sich durch die Weisheitsliteratur im Alten Testament durchzieht. Wer wirklich weise ist, der beginnt damit, dass er Gott fürchtet. Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit, weil das auf Gott zu bauen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen, das ist das, was wirklich zählt. Und die ersten Kapitel dieses Buchs sind jetzt damit gefüllt, zu überlegen, was ist eigentlich wann dran? Was zählt wirklich und was ist eben nicht eitel und vergänglich, so wie ein Windhauch, könnte man das bezeichnen. So vielleicht, wenn ihr überlegt, jetzt die letzten Tage war es ja teilweise relativ windig, das erste Laub liegt irgendwo auf dem Bürgersteig. Und dann denkt man noch, man könnte es jetzt vielleicht wegfegen, ihr seid schon mit dem Besen unterwegs und ihr fegt und in dem Moment kommt der Wind und es ist weg. Und so sind viele Dinge, die wir tun im Leben, wo wir meinen, das ist wichtig, die sind so vergänglich wie so ein Windhauch. Einfach weg. Und Salomo schaut auf die Menschen in ihrem sozialen Umfeld, er untersucht das und er sagt, ja, auch die Menschen sind, wenn sie in keinen guten sozialen Beziehungen stehen, ohne solche Beziehungen sehr vergänglich. Das Leben von Menschen ist ohne Beziehungen wie der Versuch, den Wind einzufangen. Da bleibt nichts zurück. Und an diesem Beispiel, was er hier anfangs anführt, diese Person, die keine Familie hat, die allein unterwegs ist, die sich die Frage stellt, ja, für was arbeite ich denn eigentlich? Was bringt das denn, wenn ich mich so anstrenge, wenn ich mich abmühe, aber da ist ja keiner, der das zu würdigen weiß. Ich baue für niemanden irgendetwas auf. Keiner fragt danach, was ich eigentlich gemacht habe. Wofür lebe ich eigentlich? Was soll das, wenn niemand da ist? Wir Menschen sind ja so geschaffen, dass wir Personen brauchen, die uns gegenüberstehen, die uns ergänzen. Wir können nicht ohne andere Menschen leben und wir sehen das, dass das ja von Beginn an so angelegt ist. Wenn wir ganz an den Anfang schauen, wie das da war, wir schauen in den Garten Eden und da sehen wir Adam, der dort in diesem Garten steht. Und er hat eine großartige Aufgabe von Gott bekommen. Gott, der die Welt geschaffen hat, alles wunderbar gemacht hat, es bekommt dieses Prädikat sehr gut. Und Adam hat jetzt die Aufgabe zu überlegen, wie nenne ich dieses komische Tier, wo das Männchen so einen riesen Kopfbehaarung hat, so gelbes Fell, daneben ist dann noch so was Ähnliches ohne diese Kopfbehaarung. Ich könnte mir vorstellen, dass der Begriff Löwe passend wäre. Und wie nenne ich dieses graue Riesentier mit dem Gartenschlauch im Gesicht? Es wird wohl ein Elefant sein. Und Adam schaut sich um und sagt, ja, da ist Löwe, noch so ein Löwe. Elefant, noch so ein Elefant. Mäuschen, noch ein Mäuschen. Heuschrecke und Heuschrecke. Ich sehe zwar nicht genau, was Männchen oder Weibchen ist, aber sie sind auch zu zweit. Und hier bin ich. Und niemand sonst. Und dann kommt diese wunderbare Beschreibung, wie Gott Adam in den Schlaf fallen lässt und dann aus seiner Seite Eva gestaltet. Und Adam wacht auf. Und wir müssen uns das mal vorstellen, was für eine Situation das ist. Was für ein großartiger Moment das war. Adam wacht auf, er macht die Augen auf. Und das Erste, was er sich gegenüber sieht, ist eine Frau. Ein Gegenüber zu ihm. Und die Bibel bringt das gar nicht so schön rüber, wie sich Adam wahrscheinlich in dem Moment gefreut haben muss. Die neueren Übersetzungen noch ein bisschen besser als die Luther-Übersetzung. Es platzt aus ihm heraus, da ist sie, endlich jemand, der mir gleich und zu mir passt. Was für ein wunderbarer Moment ist das, dieses zu erleben, ich bin nicht mehr alleine auf der Welt. Da ist noch jemand, der zu mir passt. Und wir leben ja als Menschen nicht nur in diesem Gegenüber von Mann und Frau, von Ehe und Beziehung, sondern generell dieses Miteinander von anderen Menschen. Wenn ihr jetzt hier heute Morgen reingekommen wärt und es wäre niemand da gewesen, ganz egal, auf wen ihr jetzt wartet und es ist 22:30 und ihr sitzt hier und es kommt niemand, da wird man doch so ein bisschen unruhig, oder? Dann fragt man sich doch schon, ist irgendwie der Gottesdienst heute ausgefallen? Ist der auf nachmittags verlegt worden? Habe ich nichts mitbekommen? Wo sind die denn alle? So, man ruft noch in den Raum, jetzt ist ja ganz glücklicherweise hier die Akustik ein bisschen gedämpft, aber man kann sich das so vorstellen, dass man so, hallo, und hallo, 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 hallo. Das Echo geht noch hinterher, als wäre man im Kölner Dom oder so. Also wir brauchen das doch. Es wäre sehr komisch, wenn wenig Leute da sind und die, die früher kommen, sonntags morgens, die erleben das ja manchmal, dass man hier reinkommt und sich dann fragt, ja, wo bleiben die denn alle? Es ist jetzt nicht ganz so schlimm wie in Gießen in der Gemeinde, wo ich während dem Studium war. Man merkt, die Studenten, die sind dann ja eh immer so ein bisschen noch später. Und wenn ich vorne gesessen hatte, hatte Moderation, da war es dann so üblich, man ist so ein paar Minuten vor Beginn schon mal nach vorne gekommen, hat dann gesagt, ja, bitte nehmt doch schon mal Platz, wir sammeln uns jetzt für den Gottesdienst. Und man hat eigentlich immer in leere Reihen gesprochen. Setzt euch doch schon mal, es war keiner da zum Setzen. Und dann setzt man sich wieder auf seinen Platz, das musikalische Eingangsstück kommt. Und wenn man wieder nach vorne kommt, ist auf einmal so ein Moment wie bei Adam. Da sind sie ja, alle sind plötzlich gekommen. Alle sind da, wunderbar, wir feiern Gottesdienst doch mit mehreren Leuten. Wir brauchen also dieses Gegenüber, um besser zu erkennen, wer wir sind. Und das Ganze hat auf einen sehr einfachen oder sehr nachvollziehbaren Nenner der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber gebracht. Der hat da so eine ganze Philosophie drüber ausgebaut, die ich jetzt gar nicht bewerten will, aber er hat diese Aussage getroffen, der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch wird am Du zum Ich. Durch das Gegenüber kann ich auch selbst etwas von mir lernen. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Wie kann ich denn merken, dass ich komisch bin, wenn ich mich nicht mit jemand anderem vergleichen kann? Wenn ich nicht merke, da ist jemand anderes, der vielleicht sagt, hier, Jochen, es wäre doch mal angemessen, dass du dich ein bisschen besser benimmst. Oder ich sehe, okay, beim Essen ist es sinnvoll, dass man Messer und Gabel nimmt und nicht so wie so ein Schwein im Teller wühlt. Das kriege ich ja nur raus, wenn ich es bei jedem anderen sehe. Am Du zum Ich. Es wäre ziemlich einsam, wenn ich alleine auf der Welt wäre. Es wäre ziemlich einsam ohne Beziehungen zu anderen Menschen. Ohne Menschen, die mit mir unterwegs sind. Ohne Menschen, die mit mir das Leben teilen. Und ganz ehrlich, nur durch die reine Tatsache, dass noch andere Menschen da sind, ist es ja auch noch gar nicht gleich geschafft, dass ich nicht einsam bin. Wie viel Einsame gibt es in unserem Land? Und wir sind über 80 Millionen Deutsche. Und trotzdem sind Menschen sehr einsam. Und selbst in der Gemeinde von 50 Leuten kann es sein, dass du dich noch einsam fühlst. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir als soziale Wesen, als soziale Geschöpfe Gottes auch diese Beziehung, die Gemeinschaft miteinander pflegen, dass wir so ein Netzwerk sind von Menschen, die miteinander unterwegs sind, die das Leben teilen, die diese ganzen Aneinanders, die wir vorhin schon gehört haben, praktisch werden lassen. Diese Vereinsamung, die wahrscheinlich eins der größten Probleme unserer Gesellschaft heutzutage sind, dass wir das nicht hier in der Gemeinde noch fortsetzen, sondern dass wir das ganz anders tun. Und trotzdem, und das hat mich sehr herausgefordert, als ich vor einiger Zeit in einem Buch, was eigentlich ein ganz anderes Thema hatte, aber dann ein Zitat von einem christlichen Seelsorger da zitiert hat, und ich lese euch das mal vor, dass selbst auch Gemeinden an diesem Punkt herausgefordert sind. Und dieser Seelsorger schreibt, wir leben in miteinander verwobenen Netzwerken von total oberflächlichen Beziehungen. Wir leben in der Illusion, wir würden einander kennen, doch das ist eigentlich nicht der Fall. Wir nennen unsere lockeren und selbstbeschützenden und oft theologisch flachen Gespräche Gemeinschaft, aber sie erreichen oft nicht einmal die Schwelle zu wahrer Gemeinschaft. Wir kennen kalte demografische Einzelheiten voneinander, verheiratet oder Single, Beruf, Anzahl der Kinder, Wohnort und so weiter. Aber wir wissen nur wenig über die Glaubenskämpfe, die täglich hinter sorgfältig aufrechterhaltenen Grenzen ausgefochten werden. In seelsorgerlichen Gesprächen, schreibt er weiter, schockiert mich sogar nach vielen Jahren immer noch, wie wenig ich über Menschen weiß, die ich für echte Freunde gehalten habe. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich in Gesprächen mit Freunden, die mich um Rat baten, von Einzelheiten getroffen wurden, die weit über alles hinausgingen, was ich erwartet hatte. Privatismus wird nicht von einsamen Ungläubigen praktiziert. Es grassiert auch in der Kirche. Als Menschen sind wir so geschaffen, dass wir eben nicht in diesem Privatismus verschwinden, dass wir uns nicht zurückziehen. Wir sind füreinander und aufeinander zugeschaffen. Wir brauchen uns gegenseitig und es ist unglaublich wichtig, weil wir nicht alleine existieren können. Und ich finde das interessant, wie sehr die Bibel uns das nahe bringt, und zwar durch ein ganz einfaches Beispiel. An wie vielen Stellen werden wir Menschen, auch wenn uns das vielleicht nicht schmeckt, mit Schafen verglichen? Und wenn ich mir die Schafe angucke, das ist eins meiner großen Hobbys, die ich hier entdeckt habe, und ich weiß, dass es mittlerweile sogar schon Leute gibt, die das ähnlich machen wie ich, die sich gerne die Schafe hier in Waldsolms anschauen und von denen soziale Studien ausgehen lassen. Es ist wirklich unglaublich spannend, wie die sich verhalten. Man merkt, was für unglaubliche Herdentiere die sind. Gerade gestern Abend haben wir das noch entdeckt. Die Schafe sind in der Bornwiese auf eine neue Weide gebracht worden. Und die stehen alle wie ein einziger Haufen in einer Ecke. Die Weide ist riesig groß, aber sie stehen an einem Platz, weil sie so unsicher sind und diese Weide noch nicht kennen. Die wissen, nur in dieser engen Verbindung miteinander sind wir sicher. Wenn der Wolf kommt, und das ist ja heutzutage keine Märchendrohung mehr, sondern es könnte tatsächlich sein, wenn der kommt, sind wir nur stark in der Gruppe. Und plötzlich kriegen die, ohne dass was passiert, hat das eine Schaf das Gefühl, ich muss jetzt losrennen. Und die ganze Herde rennt hinterher, wie verrückt, bloß möglichst schnell wieder zusammen sein. Und dann, wenn die ein paar Tage länger auf der Weide sind, dann vereinzeln die sich, aber man merkt trotzdem immer noch, so im Großen, so wie Raumdeckung beim Fußball, ist diese ganze Gruppe unterwegs. Und wenn die sich an die rechte Ecke bewegen, dann sind die irgendwie alle an der rechten Ecke. Und dann gibt es dieses eine Schaf, was am anderen Ende der Weide steht und da vor sich hin frisst und kaut und dann nochmal meint, es müsste auch noch kötteln. Und plötzlich guckt das hoch und merkt, oh, die sind ja alle weg. Und dann aber nichts wie hinterher. Wenn ein Schaf sich zu weit von der Herde entfernt, ist es verloren. Wir würden sagen, dummes Schaf. Aber es ist so, die sind verloren. Die finden den Weg nicht mehr zurück. Die müssen zusammenbleiben. Und ich glaube, wir Menschen sind genauso. Als Christen sind wir genauso. Wer sich zu weit von der Herde entfernt, wer die Gemeinschaft verlässt, der lebt in dieser permanenten Gefahr, aus der Gemeinschaft wegzukommen und viel mehr angefochten zu werden. Der Feind geht herum wie ein brüllender Löwe. Wo wir zusammenstehen, können wir uns auch zusammen verteidigen. Und damit sind wir bei der nächsten Frage, nämlich eben, wie wirkt Gemeinschaft? Auch das zeigt Salomo uns ja als sehr weiser Beobachter in diesem Text. Zwei sind besser dran als einer. Sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der hinfällt. Und keiner ist da, der ihm aufhilft. Wenn zwei zusammenliegen, wird ihnen warm. Doch wie wird ein Einzelner warm? Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen. Doch die zwei halten stand. Wir merken hier den Unterschied zu dem Zitat, was ich eben von dem Seelsorger vorgelesen habe. Gemeinschaft lebt von tiefgehenden Beziehungen. Nicht von diesen oberflächlichen Fakten, die wir vielleicht ins Poesiealbum reingetragen haben, Lieblingsfarbe, Lieblingszahl, Lieblingsessen, Lieblings-keine Ahnung was, sondern davon, dass wir mehr voneinander wissen. Nicht, dass wir jetzt permanent voreinander Seelenstriptease betreiben müssten. Ich muss nicht vor allen Leuten alles auswalzen, was in meinem Leben passiert. Aber zumindest brauche ich ein paar Menschen, die tiefer in mein Leben hineinschauen können, wo ich ehrlich sein kann. Gemeinschaft wirkt dann, wenn sich Menschen gegenseitig öffnen. Wir brauchen das und das ist sogar Gegenstand wissenschaftlicher Forschung geworden. Interessanterweise sind nur die Männer dabei untersucht worden. Habe ich gelesen, dass da gesagt wurde, Männer sind psychisch gesünder, wenn sie 1, 2, 3 tiefe Freundschaften haben. Menschen, wo sie ehrlich und offen miteinander reden können. Und ganz unter uns gesagt, ich glaube, das gilt für die Frauen auch, nur sind uns Männern die Frauen da schon 3 Schritte weiter voraus. Die praktizieren das schon etwas besser und deswegen werden die nicht wissenschaftlich untersucht. Aber ich glaube, das gilt für uns Menschen ganz egal, ob Mann oder Frau. Wir brauchen diese tiefen Freundschaften. Da ist man nicht alleine, wenn man zu zweit unterwegs ist. Ist logisch, aber es ist so. Man hat noch jemand, der dabei ist. Zwei sind stärker als eine einzelne Person. Die ganze Herde von Schafen ist stärker als das einzelne verlorene Schaf. Und mir fallen jetzt diese Videos noch wieder ein von, ich glaube, es war vor 2 Wochen, mit dem Wildschwein. Ihr erinnert euch vielleicht noch dunkel, die da waren, diese ganzen Versicherungswerbungen, wo da eben der Jäger kommt und dann kommt das Wildschwein. Und alle Wildschweine kommen hinterher und in der Gemeinschaft ist man stärker als alleine. Und wenn ich mir diesen Text hier anschaue, frage ich mich tatsächlich, ob Franz Beckenbauer den Prediger gelesen hat, bevor er gesungen hat, gute Freunde kann niemand trennen. Das ist so wichtig an dieser Stelle, miteinander unterwegs zu sein, miteinander verbunden zu sein. Und Salomo hat diese Beispiele nicht unbedacht gewählt, denn sie stehen für Gemeinschaft und noch mehr als das, was wir vielleicht im ersten Moment da lesen. Klar, zwei sind besser dran als einer. Sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Wenn ich was arbeite und jemand anderes profitiert davon, ja, das ist natürlich viel schöner, als wenn ich was arbeite und ich weiß, wofür ich habe ich es eigentlich gemacht. Es ist im Ursprung ja so gedacht, dass wir füreinander arbeiten, dass wir uns unterstützen, dass Menschen, im ersten Menschenpaar Adam und Eva, natürlich Mann und Frau, sollen sich als Hilfe und gegenseitige Unterstützung da sein, aber das gilt eben auch für alle anderen. Wir sind gedacht, dass wir uns dienen, dass wir uns unterstützen, dass wir unsere Gaben, unsere Liebe, unsere Fähigkeiten, unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit den anderen Menschen schenken. So hat sich das Gott für dich und für mich gedacht, als er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, denn genau das tut er ja auch. Er widmet uns seine Zeit, seine Aufmerksamkeit, sein Nachgehen. Und was tut Gott alles für uns, weil wir so störrische Menschen sind, die noch von ihm weglaufen? Ich glaube, er hätte es manchmal ohne uns einfacher gehabt. Und trotzdem nimmt er uns mit hinein, obwohl er, der in perfekter Gemeinschaft der Dreieinigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist lebt, das er gar nicht gebraucht hätte. Er braucht uns nicht, um glücklich zu sein. Und er gönnt sich trotzdem die Menschen als Krone der wunderbaren Schöpfung. Und wenn wir hier weiterlesen, wenn zwei fallen, hilft der eine dem anderen auf, doch weh dem Einzelnen, der fällt, und keiner ist da, der ihn aufrichten kann, da merken wir, es ist völlig nachvollziehbar, auch das wieder. Klar, wenn einer fällt, ist es schön, wenn jemand da ist. Und dann kann ich mir die Hilfe holen. Das fängt ja schon bei kleinen Kindern an, die haben das ja schon perfektioniert. Wenn sie fallen, ist der erste Blick, ist jemand da? Ja, guckt der? Nein, dann Sirene an. Wenn man geguckt hat und sofort gesprungen ist und ach, soll ich mal pusten und so weiter, dann geht das ja meistens ein bisschen weniger Drama ab. Aber wenn gar keiner da ist, was passiert denn dann? Wo soll ich denn dann hin? Wir brauchen das, dass uns jemand hilft, hochhebt, vielleicht noch stützt oder keine Ahnung, je nachdem wie schlimm das ist, dann den Arzt holt und so weiter. Das funktioniert nur so. Und ich glaube, das ist nicht nur, wenn wir gestolpert sind oder die Treppe runtergefallen sind, wichtig, sondern auch, wenn wir im übertragenen Sinne fallen. Da, wo mich Sorgen zum Fallen bringen, wo ich im Glauben gefallen bin, wieder auf der gleichen Stelle auf die Schnauze gefallen bin, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo ich mich so schlecht fühle. Wie gut ist es, wenn da jemand da ist, der mir hilft, der mir zuhört, der Rat gibt, der aufhilft, der mich neu ermutigt, der mit mir betet, der mir eine andere Perspektive zeigt. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und die Einsamkeit, gegen die Salomo ja hier spricht, die uns oftmals frösteln lässt, die wird durch die Nähe anderer gelindert. Wenn zwei zusammenliegen, wird ihnen warm. Doch wie wird ein Einzelner warm? Gemeinschaft lebt von Nähe, von gegenseitigem Kontakt, von miteinander unterwegs sein, dass man sich auch gegenseitig mal spüren kann. Geteilte Zeit, geteiltes Leben, und darin sind wir als Menschen füreinander da, dass wir solche guten Kontakte haben, die uns weiterhelfen. Ich fand das spannend, in der vorherigen Gemeinde war ein junger Iraner, und der hat, als er Deutsch gelernt hat, ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, es aber so auszudrücken, wenn er sagen wollte, mit der und der Person habe ich, wir würden vielleicht sagen, ein dickes Ei oder einen guten Kontakt oder wie auch immer, eine gute Beziehung, hat er immer von warmen Kontakten gesprochen. Die haben warmen Kontakt. Und ich glaube, genau das meint Salomo hier, eben einen guten Kontakt. Da ist irgendwie etwas von emotionaler Wärme zu spüren, nicht so Eiszeitmomente. Ich glaube, wir kennen das ja auch. Man redet zwar miteinander, aber man hätte sich auch eigentlich direkt irgendwo mit so einem Kühlpack einen runterhauen können. Eine Person sagt Hallo und der Gefrierschrank geht aus und der Schneesturm kommt raus. Also all sowas kennen wir, und genau das Gegenteil fordert uns Salomo hier auf, zu sagen, ja, da wo Gemeinschaft so wichtig ist, füreinander einstehen, füreinander da sein, den anderen in den Blick nehmen und dadurch einen Heimatort schaffen, vielleicht auch für Menschen, die das in ihrem Umfeld gerade nicht so erleben, wo die biologische Familie kein guter Heimatort ist, wo Freundschaften nicht das bringen, wo Beziehungen gescheitert sind, wo vielleicht Beziehungen auch zerbrochen sind, weil einer der Beziehungspartner gar nicht mehr da ist und verstorben ist. Hier ist Gemeinde als Beziehungsnetzwerk, als neuer Heimatort, als Ort, der auch Menschen in solchen Situationen auffängt, so unglaublich wichtig. Gemeinschaft wirkt, wo sie tragfähig ist, wo der andere in den Blick kommt. Und jetzt denkst du vielleicht, der malt ja schon wieder so ein rosarotes Bild von Gemeinschaft. Immer und immer, wenn es immer dieses Gemeinschaftsthema geht, klingt das so wunderbar, so blumig. Hat er eigentlich mitbekommen, wie es in der Gemeinde, wie es im wahren Leben aussieht? Und ja, ich weiß, wie es im wahren Leben aussieht. Ich weiß, dass, wo Menschen zusammenkommen, es nicht einfach ist, denn ich kenne mich ja selber und spätestens, wenn ich dazukomme, wird es wahrscheinlich schwierig werden. Und deswegen stellt sich ja die Frage zum Thema tragfähige Gemeinschaft, was ist denn eigentlich, wenn Gemeinschaft schwierig ist? Was hilft denn dann? Da, wo Menschen zusammenkommen, da gibt es Konflikte. Wir haben auch schon davon gehört, einfach die Unterschiedlichkeit, die unterschiedliche Wahrnehmung, der unterschiedliche Umgang, die unterschiedlichen Persönlichkeiten, all das sorgt für Reibereien. Und das kann auf der einen Seite vielleicht positiv sein. Salomo sagt ja an anderer Stelle mal über Beziehungen, Eisen schleift Eisen. Also das braucht es vielleicht auch mal, um die Persönlichkeit weiterzubringen. Aber auch in der Gemeinde ist es ja so, dass je enger die Beziehungen sind und Gemeinde lässt das gar nicht anders zu, dass man auch was voneinander mitbekommt, umso mehr tut das dann ja weh, wenn diese Enttäuschungen so richtig reinhauen, wenn Verletzungen dabei passieren, wenn die Gemeinschaft eben gerade nicht tragfähig ist und ich mich da alleine fühle. Und wenn das passiert, dann kann ich natürlich sagen, ich ziehe mich jetzt zurück. Ja, ich bin noch irgendwie zumindest physisch anwesend, aber auch nicht mehr emotional anwesend. Eigentlich gehen die anderen mir in gewisser Weise am allerwertesten vorbei. Das würde ich nicht so sagen, aber meine Haltung, meine Gedanken wollen das eigentlich zum Ausdruck bringen. Ich lasse da auch keinen mehr an das ran, was in mir drin ist. Das geht auch keinen was an. Ich habe mir so ein schönes Sonntagsgesicht zugelegt. Das kann ich sonntags aufziehen und vielleicht noch unter der Woche, wenn Hauskreis oder Glaubensforum oder sonst irgendwas ist, dann sieht alles ganz gut aus, aber mehr werde ich niemals sagen. Ich trage das, was war, mit mir herum und ja, ich bin verletzt und das sage ich auch. Aber da kommt keiner ran. Enttäuschungen können so entstehen. Und ja, sie entstehen, sie sind da, weil wirklich Dinge passiert sind. Und deswegen haben wir ja nicht nur das Thema Gemeinschaft in diesem Jahr, sondern eben auch dieses Thema mit Vergebung und Versöhnung zu sagen, wenn du merkst, es sind Dinge in meinem Leben, die so tief sitzen, die mich so getroffen haben, die die Gemeinschaft hier belasten, dass es dran ist zu sagen, und ich möchte das aufarbeiten und ich suche mir jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Und ich versuche, aus diesem herauszukommen, ich versuche, Schritte auf die Menschen zuzugehen, wo Dinge passiert ist, um damit ins Gespräch zu kommen, um es auszuräumen. Damit eben die Gemeinschaft dadurch nicht belastet ist. Und genauso kann es aber ja auch sein, dass die Enttäuschungen nicht passiert sind, weil wirklich etwas vorgefallen ist, sondern weil ich zu hohe Ansprüche an das Ganze habe, dass ich zu hohe Ansprüche an die Beziehungen, die hier in der Gemeinde sein sollen, habe, dass ich von der Gemeinschaft viel zu viel erwarte. Ja, natürlich ist Gemeinschaft wichtig und es ist tragfähig, aber die anderen können auch nicht alle meine Probleme lösen, wenn ich nicht selbst Verantwortung für mich übernehme. Die anderen können mich nicht aus allem Schlamassel herausziehen und auch nicht vor allem bewahren. Ich bin ja am Ende immer noch eine eigene Person. Ich muss auch für meine eigenen Dinge gerade stehen. Und ich muss ja ehrlich sein, ich werde es ja auch nicht schaffen. Ich werde auch für andere nicht immer da sein können. Ich werde auch nicht auf andere Anliegen immer in angewiesener Weise reagieren können. Ich werde nicht immer nur Gutes reden, nicht immer nur die Wahrheit und die Ermutigung. Ich bin nicht perfekt. Das muss ich ehrlich eingestehen und ich glaube, das müssen wir alle ehrlich eingestehen und dass wir dadurch auch aneinander schuldig werden. Und wir sollten es, wenn wir es bei uns selbst merken, wir können es nicht in allen Punkten, dann auch gnädig und barmherzig mit den anderen umgehen und nicht erwarten, aber die anderen müssen das doch so tun. Ich muss mir immer überlegen, den Anspruch, den ich an die anderen habe, werde ich dem selbst eigentlich auch gerecht? Kann ich in der Weise, was ich will, wie andere mit mir umgehen, genauso mit den anderen umgehen? Und wenn wir merken, an der Stelle wird es Probleme geben, wir können es nicht voneinander verlangen, dann sollten wir uns an den wenden, der wirklich perfekt ist. der, der wirklich trägt. Und das ist nämlich Gott selbst. Im Predigtext sehen wir ja ganz zum Schluss, dass Salomo plötzlich von dem Zweien auf Drei kommt. Und vielleicht, das ist ja so ein ganz typischer Vers, der dann gerne auch bei Eheschließungen oder so gesagt wird, eben dieses Band aus Zweien wird noch besser, wenn Drei dazukommen. Dieses Ehebild, zwei Egoisten in der Mitte der Herr, das funktioniert dann besser. Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen. Zwei halten Stand und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Es ist also wichtig, auch als Gemeinschaft nicht nur in die Beziehungen untereinander zu investieren, sondern eben auch in die Beziehung zu Gott. Wir leben als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, ja in diesen beiden Beziehungsebenen. So, ja, im Bild wie das Kreuz, eben das Zwischenmenschliche, aber eben auch das von oben nach unten. Gott, mit dem wir auch Beziehungen haben können, jetzt nicht, weil er der Kumpeltyp wäre, mit dem wir mal so locker einfach abhängen können, er ist immer noch Gott und Salomo sagt ja auch, Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit, aber er ist ja einer von uns geworden. Er stellt sich uns auf Augenhöhe in Jesus vor. Und so können wir mit ihm Gemeinschaft leben, viel tiefer noch als menschliche Gemeinschaft, denn Gott kennt uns durch, ob wir uns ihm zeigen oder nicht. Sonntagsmaske oder nicht, er guckt dahinter. Er weiß, wie es im Leben aussieht. Und wenn aus dem zweischnürigen Band eins aus drei Teilen wird, wird das tragbarer, auch dann, wenn das eine menschliche Band vielleicht reißt. Da, wo ich von Menschen enttäuscht bin, wo ich andere Menschen nicht verstehe, ist immer noch Gott da, mit dem ich auch darüber reden kann, was passiert ist, wo ich nicht weiter weiß. Da sind wir. Das Band, was uns noch trägt, dieses Band, was bleibt auch dann, wenn wir enttäuscht sind. Das Band von einem, der solche Situationen ja auch erlebt hat. Wir müssen uns ja überlegen, wer Jesus war, wie es ihm gegangen ist auf dieser Erde. Er hat ja auch in Freundschaft investiert, Freundschaft mit seinen Jüngern. Und was haben die zurückgegeben? Sie haben ihn verraten, sie haben ihn verleumdet, sie haben ihm nicht zugehört, sie haben nicht aufgepasst, sie haben ihn verlassen, sie sind eingeschlafen. Das sind vorbildliche Freunde, muss man sagen. Er hat es absolut erlebt, ganz alleine zu sein. Die größte Einsamkeit, die wir uns vorstellen können, hat Jesus erlebt, als er am Kreuz hängt, weil sich sogar Gott von ihm abgewendet hat. Und all das nur, damit wir nicht auf ewig verlassen sein müssen, damit wir nie in diese Situation kommen müssen, weil ganz egal, wie wir uns fühlen, wir diese Gewissheit haben können, Gott ist da. Er lässt dich nicht alleine. Er bleibt an deiner Seite. Und Jesus lädt uns ein, was kein Mensch dir bieten kann. Das findest du bei mir. Verlass dich auf mich. Verlässlichkeit, Annahme, Wertschätzung, wirkliche tiefe Liebe findest du nur bei mir. Komm zu mir, vertrau mir. Leg deine Hand in meine und geh mit mir durch das Leben. Ich verlass dich nicht. Und ja, wir versprechen uns das als Menschen auch. Vielleicht, keine Ahnung, ob ihr als Jugendliche so gesagt hat, so Winnetou und Old Shatterhand mäßig, wir schließen jetzt mit irgendeinem ganz engen Freund Blutsbrüderschaft oder haben ein gemeinsames Freundschaftsbändchen oder Freundschaftsring oder keine Ahnung, irgendwo eine Kerbe reingeschlagen oder ein Herz als verliebte Teenager in irgendeinen Baum geritzt, so dieses Zeichen, das sollte doch mal so sein. Und ich weiß nicht, wie es mit diesen Freundschaften von damals noch aussieht. Wir haben uns das versprochen, aber wurden trotzdem vielleicht enttäuscht. Und dann kann ich dir sagen, Jesus verspricht das nicht nur, er lässt den Worten auch Taten folgen, wenn er sagt, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt und er tut es dann auch. Er stirbt am Kreuz für dich und für mich. Er zeigt die größte Liebe und seitdem können wir sagen, wir haben Gott zum Freund. Leben in Gemeinschaft mit Gott ist möglich, bei ihm zu sein, in seiner Familie, in seinem Hausstand mitzuleben. Eine Beziehung auf Augenhöhe. Und dieser Kern, dass jeder von uns einzeln mit Jesus Beziehung haben kann, Gemeinschaft mit Gott haben kann, das ist der Kern für die Gemeinde. Da fängt das Besondere bei der Gemeinde an, denn selbst wenn ich überhaupt nichts sonst verstehe von den anderen, wenn die anderen mich vielleicht sogar verrückt machen mit ihrem Verhalten, ich weiß, dieser Kern ist noch da. Wir haben dieses eine gemeinsame Ziel. Wir wollen Jesus nachfolgen. Wir wollen ihn lieben. Wir wollen ihn ehren. Wir wollen für ihn da sein. Und das ist zumindest schon mal ein Baustein, auf dem ich wieder anfangen kann, neue Beziehungen zu bauen. Da ist eine Gemeinsamkeit schon mal da. Und wenn wir dann ehrlich schauen, finden wir vielleicht auf einmal doch auch noch wieder mehr Gemeinsamkeiten, die da sind. Jesus, der unser Mittelpunkt ist, der uns bereit macht, das, was wir auch beten, zum Thema Gemeinschaft offen und ehrlich miteinander umzugehen und der uns dazu bereit macht, noch einmal ganz neu uns kennenzulernen. Auch wenn wir uns vielleicht schon ganz lange kennen und denken, wir wissen alles voneinander. Ich glaube, es geht immer noch tiefer. Da ist noch mehr voneinander zu erfahren. Und dann entsteht wirklich tragfähige Gemeinschaft, wo Menschen getragen werden können und wo andere Menschen tragen. Und Gemeinschaft, wo das dann auch mal umgekehrt möglich ist, dass die, die eben noch getragen haben, beim nächsten Mal getragen werden und die, die eben getragen worden sind, jetzt tragen. Wo keine frommen Masken aufgesetzt werden, sondern das wahre Gesicht gezeigt wird. Wir müssen uns vor Gott nicht verstellen, dann müssen wir es auch voreinander nicht tun. Wir wissen am Ende, dass wir alle Vergebung und Annahme brauchen und deswegen haben wir den Dritten noch mit im Bund, Jesus. Und er ist es, der die Gemeinschaft wirklich tragfähig werden lässt. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, und wir danken dir dafür, dass du der bist, der der Dritte im Bunde ist, der Gemeinschaft tragfähig macht, da wo wir uns nach Gemeinschaft sehen und vielleicht auch Punkte erleben, wo es nicht funktioniert, dass du da bist und an unserer Seite bist. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Beziehungen neu stärkst und tiefer und ehrlich werden lässt im Miteinander. Und Herr, ich möchte dir danken für all das Gute, was wir hier in der Gemeinschaft im Miteinander auch schon erlebt haben und erleben. Wo wir sehen, dass diese Gemeinschaft hier in der Gemeinde trägt, wo füreinander gebetet wird, wo unterstützt wird, wo mitgetragen wird, wo Anteil genommen wird. Ich danke dir dafür, dass wir nicht alleine unterwegs sein müssen. Dass du Menschen an unsere Seite stellst, gerade in einer Zeit, die so herausfordernd ist, dass du uns da begleitest. Herr, und ich bete, dass du unsere Gemeinschaft, das Miteinander, die Beziehungen hier segnest und dass es wirklich ein Ort ist, wo auch Menschen, die in ihren Beziehungen außerhalb der Gemeinde hier so viel Negatives erlebt haben, wo Beziehungen zerbrochen sind, wo Einsamkeit herrscht, Herr, dass wir Annahme für sie zeigen, dass sie sich hier aufgehoben fühlen, dass sie Teil der Gemeinschaft werden können und erleben, was du schenkst. Danke, dass du da mit uns unterwegs bist und dass wir mit dir gemeinsam unterwegs sind. Amen.